Ja, der Wert Barmherzigkeit ist auch einer der Werte unserer Gemeinde. Und wenn du diese wie viele Millionen Einträge alle durchgeguckt hättest, wärst du vielleicht auch irgendwann auf unseren Wert gestoßen. Da steht nämlich heute dieser eine Wert: Wir haben uns als Gemeinde den Wert Barmherzigkeit gesetzt. Also jetzt kommt der Text: Weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, wollen wir alle Menschen mit den Augen der Barmherzigkeit ansehen, unabhängig von ihrer Lebenssituation. Weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, wollen wir alle Menschen mit den Augen der Barmherzigkeit ansehen, unabhängig von ihrer Lebenssituation. Das ist so ein Ziel, so ein Leuchtturmziel, so ein Ziel, was man vielleicht nie ganz erreichen kann, aber was wir uns ja vor Augen gestellt haben als Gemeinde und wo wir dran arbeiten wollen, wo wir ein Stückchen vorankommen wollen, auch heute an diesem Abend. Und als Text für diese Beschäftigung mit der Barmherzigkeit, dieser kurze Text des Jünglings zu Nain, möchte ich ihn nochmal lesen, und zwar anhand der Luther-Übersetzung. Weil er kurz ist, können wir ihn ruhig noch ein zweites Mal lesen. Apropos Luther-Übersetzung, apropos Luther-Bibel, ich habe da neulich einen netten Witz gehört, den will ich euch mal zum Besten geben. Ein passionierter Bibelsammler trifft einen Freund, der erzählt, er hätte gerade eine alte Bibel weggeworfen. Wie kannst du nur eine Bibel wegwerfen, sagt er ihm. Ach, das war irgend so eine guten Hügel oder so, meint er. Doch nicht etwa eine alte Gutenberg, meinte der Bibelsammler entsetzt. So eine Bibel kostet bei einer Aktion 3 Millionen Dollar. Da entgegnete der Freund des Bibelsammlers: Meine Gutenberg war jedenfalls keinen Cent wert. Irgendein Martin Luther hat nämlich die Seitenränder mit seinen Bemerkungen vollgekritzelt. Also der Jüngling zu Nain nach der neuen Luther-Übersetzung. Hier ist es noch die 84er, ich lese die neue, aber könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr lieber hört oder mitlest. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Ein großes Wunder, was hier passiert. Man überliest es aber doch auch schnell. Vorher war die Heilung des Knechtes des römischen Hauptmanns irgendwie griffiger, irgendwie spektakulärer. Hatten wir ja vor ein paar Wochen, hat uns Erich Schmidt hier ausgelegt. Fakt ist, die Wirkungsgeschichte dieses Wunders, was wir heute Abend uns anschauen werden, war immens, war größer als das von anderen Wundern. In Vers 17, ich habe es gerade gelesen, heißt es: Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Vorher gab es auch schon ähnliche Verse, dass diese Kunde da irgendwie durchs Land waberte. Zum Beispiel in Lukas 4 oder Lukas 5 stand, dass eben viele Menschen dieses Reden von Jesus erreichte. Aber nicht so umfassend. Ganz Judäa und das ganze umliegende Land, das ist schon nochmal ein Zacken mehr. Warum ist das so? Warum ist dieses Wunder so wirkungsvoll? Liegt das vielleicht daran, dass der Knecht des Hauptmanns, wo es nicht ganz so viel Gerede drum war, nur todkrank war und der Sohn der Witwe war tot? Also lag das an dieser Totenauferweckung? Oder war er vielleicht das erste Mal in dieser anderen Gegend? Und weil er dort noch nicht war, konnte sich eben diese Kunde natürlich auch weiter ausbreiten. Oder gab es vielleicht irgendwelche anderen Besonderheiten, die diese Mund-zu-Mund-Propaganda auslösten und Jesus berühmt machten? Ich werde dazu zum Schluss noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal wollen wir uns aber die Verse anschauen und sie für sich sprechen lassen und nach durchgehen. Es geht um das Vorbild Jesu und wir wollen einfach in diesen Versen aufspüren, was ist da Nachahmenswürdiges, was können wir Jesus nachmachen, wo können wir von Jesus lernen, sein vorbildhaftes Verhalten ausfindig machen und auf uns übertragen. Vers 11 heißt es, und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Nain war eine kleine Stadt, etwa auf dem halben Weg vom See Genezareth, vom südlichen See Genezareth zum Mittelmeer. Wenn man da so eine Linie zieht, etwa die halbe Strecke, war in der Nähe des Berges Tabor. Und Tabor, da hat mal eine Frau ein Heer angeführt und hat gegen die Feinde gewonnen, Israel zum Sieg geführt. Nain liegt ganz in der Nähe der im Alten Testament auch genannten Stadt Schunem, nur mal so nebenbei. Dort zog er in Nain durch das Stadttor. Vers 12, als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Hier war also eine Witwe, die den Tod des einzigen Sohnes betrauerte. In einer Gesellschaft wie damals, patriarchalisch, waren Frauen sowieso schon nicht so hoch angesehen. Wenn sie nicht verheiratet waren, was natürlich kaum geschah, dann waren sie noch mal schlechter dran. Sollten sie aber verheiratet gewesen sein und der Mann starb, dann waren sie angewiesen, dass die Familie sie irgendwie durchschleppte. Sie waren in mehrfacher Hinsicht ausgegrenzt, sozial, wirtschaftlich, rechtlich und auch religiös benachteiligt und oft auch bedrückt. Paulus empfiehlt deshalb an einer anderen Stelle auch, dass Witwen durchaus auch wieder heiraten sollten. Und wenn eine Witwe ohne Familie dastand, dann ging es ihr wirklich schlecht. Sie waren dann, diese Witwen, am stärksten von Ausbeutung bedroht, weil sie keinen Rechtsschutz und keine wirtschaftliche Absicherung hatten. Also Witwen, wo der einzige Familienangehörige, der Sohn, auch noch starb, waren nicht nur zu bemitleiden, weil sie einen schmerzlichen Verlust erlebt hatten, sondern sie waren auch am absoluten Ende der Nahrungskette des Volkes Israel damals. Ohne Familie, ohne Mittel, ohne gesellschaftliche Anerkennung. Und deswegen heißt es hier in Vers 13, und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Jesus jammerte die Witwe. Das ist vor kurzem schon mal in einer Predigt erwähnt, das ist ein ganz spannendes Wort, was hier im griechischen Urtext steht. Das ist eigentlich quasi, könnte man sagen, ein Wort, was sehr jammervoll ist, weil es kaum auszusprechen ist, nämlich Splanchnisomai. Könnt ihr ja mal üben zu Hause. Das Verb, was da steht, dieses Splanchnisomai, heißt jammern, aber auch Erbarmen haben. Jesus jammerte es, heißt, er hatte Erbarmen mit dieser Witwe. Oder es heißt auch, Leid tun, es tat ihm leid, wie diese Witwe dort an ihm vorüberging. Er war innerlich sehr bewegt. Und es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie, oder dieses Jammern irgendwie so ein Rumjammern ist oder ein Rumnörgeln, das ist überhaupt nicht gemeint. Jammern heißt also Erbarmen haben, Barmherzigkeit spüren, barmherzig sein. Und ich finde, das passt auch gut zum letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag gehört vom Erlassjahr, wo alle 50 Jahre in Israel eigentlich so angelegt war, leider hat es nie stattgefunden, aber eigentlich so angelegt war, dass dort die Uhren wieder auf Null gestellt wurden, alles zurück auf Los und die Witwen werden wieder versorgt. Jeder bekommt wieder seine gesellschaftliche Stellung, Sklaven werden freigelassen, Land wird neu verteilt oder wieder so verteilt wie ursprünglich. Der ursprüngliche gute Zustand wird wiederhergestellt. Und das ist, André hat es gesagt, das ist Jesu Auftrag, dieses Erlassjahr zu verkündigen, dieses Erlassjahr einzusetzen, dieses Erlassjahr auszurufen. Und das sagt er bei seiner Antrittsrede in seiner Heimatstadt Nazareth. Das ist sein Programm. Sein Programm ist Barmherzigkeit. Jesus hatte also solch eine starke Gefühlsregung. Ihn jammerte diese Frau. Und das wird auch an vielen anderen Stellen noch erwähnt. Mehrmals jammerte Jesu das Volk, zum Beispiel bei der Speisung der 5000 oder auch bei der Speisung der 4000. Teilweise weinte er sogar, zum Beispiel über Jerusalem oder über Lazarus. Heute würden wir vielleicht es so sagen und ausdrücken, Jesus war ungeheuer mitfühlend, er war ungeheuer empathisch. Er sieht die Not der Menschen in seiner ganzen Tiefe. Er sieht die Witwe in ihrem trostlosen Zustand. Er sieht die Verlorenheit der Menschen in allen Dimensionen. Und das macht ihn zutiefst traurig. Da leidet er mit. Er leidet so sehr mit, dass er für seine Menschen gelitten hat. Am Kreuz auf Golgatha hat er gelitten für dich und mich, für all unser Leid. Das ist Barmherzigkeit in Vollendung, das ist Liebe in Vollendung, das ist uns nicht möglich. Aber wir sollten uns trotzdem schon auch hinterfragen lassen. Tut es uns tatsächlich leid, wenn Menschen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen? Wenn sie von einem oder mehreren Schicksalsschlägen gebeutelt werden? Tut es uns tatsächlich leid, wenn Menschen ihr Leben in den Sand setzen, und zwar ihr ewiges Leben, aber auch ihr Leben hier und jetzt? Tut es uns leid, wenn Menschen nicht klarkommen mit ihrem Leben? Oder tut es uns leid, wenn Beziehungen in die Brüche gehen? Das ist die Frage an uns, oder das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir Jesu Vorbild nacheifern wollen. Und hier geht es sicherlich in erster Linie darum, dass wir uns zuerst mal um die Menschen sorgen und alles für sie geben, die uns nahestehen, mit denen wir zum Beispiel familiär verbunden sind oder auch gemeindlich oder nachbarschaftlich oder auf der Arbeit. Und es geht auch für uns als Gemeinde darum, dass uns die Menschen unseres Dorfes jammern. Und wir sollten deshalb auch ein großes Maß an Energie aufbringen und wir sollten da sein für die Abgehängten, für die Außenseiter, für die Hilfsbedürftigen, für die Menschen, die verloren gehen. Und da steht natürlich an uns die Frage im Raum, machen wir das? Ist es uns tatsächlich wichtig? Ist es uns so wichtig? Was nun tun, wenn mir die Menschen um mich herum nicht wirklich leid tun? Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch an eure eigene Nase fasst, wenn ich mich an meine eigene Nase fasse. Tut mir wirklich mein Nachbar leid, dass er Jesus nicht kennt? Tut es mir leid, wenn in meiner Straße eine Beziehung in die Brüche geht und jemand sein Haus verkaufen muss, weil sich die Eltern getrennt haben? Was, wenn es uns nicht leid tut? Sollten wir uns dann mehr anstrengen? So Empathieübung machen? Gibt es vielleicht irgendwo im Internet auf Seite 5 Millionen? Oder das Mitleidsgefühl irgendwie anknipsen? Wie soll das gehen? Ich kann mir doch schlecht vornehmen, ich bin jetzt mal so ein bisschen mitleidiger. Vielleicht ist das die einzige Chance, wenn ich nicht an Gott glaube, dass ich irgendwie mir Mühe gebe, barmherziger zu werden, falls ich das überhaupt möchte. Aber ich bin davon überzeugt, wir Christen sollten das anders machen. Wir sollten schlicht und einfach Jesus mehr Raum geben in uns, die Nähe zu ihm suchen. Und ich glaube, dass dadurch die Barmherzigkeit größer wird. Also es kommt darauf an, Intimität mit Jesus zu haben, seine Nähe zu suchen, stille Zeit zu haben, auf ihn zu hören, ihn mit hineinnehmen in den Alltag, in große und kleine Situationen des Alltags und des Lebens. Und immer wieder alles wegräumen, was die Verbindung zu Jesus stört, ihn zum Zuge kommen zu lassen in meinem Leben. Also, willst du barmherziger sein? Dann gib Jesus mehr Raum in deinem Leben. Und ich bin überzeugt, wenn du das tust, dann wirst du barmherziger, dann tun dir Menschen leid, dann jammert Jesus in dir und du musst es nicht irgendwie produzieren. Wenn du also nicht Mitleid mit deinen Mitmenschen empfindest, dann ist wahrscheinlich was faul oder ziemlich sicher was faul an deiner Gottesbeziehung. Deshalb haben wir es auch bei unseren Werten, bei unseren Gemeindewerten so formuliert, immer wieder, wenn er die Werte durchgeht, ist immer der erste Teil, weil Gott barmherzig ist, weil er uns liebt, weil Gott Freiheit schenkt, weil Gott aufrichtig ist. Deshalb können auch wir, weil Gott deshalb wir, er ist der, der Barmherzigkeit bewirkt in mir und dir. Lasst uns deshalb beten für eine Barmherzigkeit zu den Menschen, für eine Liebe zu den Menschen. Lasst uns darum ringen, dass es uns wieder wehtut, wenn wir andere Menschen sehen. Dass es uns wieder wehtut, wenn jemand nicht klarkommt im Leben und im Sterben. Und lasst uns diese Barmherzigkeit von ihm erwarten. Und dann natürlich fragen, wen legt mir Gott aufs Herz? Und wenn mir Gott jemand zeigt, den er mir aufs Herz legt, dann heißt es anpacken, dann heißt es Fürbitte zu leisten. Ich will mich dafür einsetzen, dass der erbarmungswürdige Zustand meines Nächsten nicht so bleibt. Darum geht es dann. Also Jesu Handeln, Jesu Vorbild enthält ganz viel Anspruch, aber einen Anspruch, den er selbst in uns erfüllen möchte. Dieser Text enthält diesen Anspruch, aber er enthält auch ganz viel Zuspruch. Und das heißt hier, und er sprach zu der Witwe, weine nicht. Der du vielleicht einsam bist heute Abend hier, weine nicht. Du, der du in schwierigen Verhältnissen lebst, weine nicht, sein Zuspruch. Ich bin bei dir, weine nicht heißt ich, bin barmherzig mit dir, zu dir. Ich, der Herr, dein Gott. Jesus zeigt dir, wo du überall Barmherzigkeit empfangen hast. Durch das Erfahren und das Erinnern an die Barmherzigkeit Gottes wirst du wiederum barmherzig zu anderen. Und was für eine große Barmherzigkeit haben wir empfangen, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Dass du und ich sein Kind sind, das ist Barmherzigkeit. Vers 14, Und Jesus trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und 15, und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Viele Bibelübersetzungen erwähnen in diesem Vers 14 einen Sarg. Doch darunter dürfen wir uns eigentlich keinen Sarg vorstellen, in dem Sinne, wie es heute so ist. Im Nahen Osten zur Zeit Jesu, da wickelte man Verstorbene in Tücher und legte sie auf eine Holztrage, und das war dann quasi ein Sarg. Und diesen Sarg rührte der Herr Jesus an. Und man könnte fragen, was machst du da, Jesus? Du kannst doch nicht diesen Toten berühren. Laut Alten Testament verunreinigte sich jeder, der einen Toten berührt. Doch der Sohn Gottes war sich dafür überhaupt nicht zu schade. So wie er sich auch nicht zu schade war, aus der Herrlichkeit und aus der Reinheit des Himmels in eine von Sünde verdorbene und durch die Sünde verunreinigte Welt zu kommen, so war er eben auch bereit, hier den Toten anzurühren, sich hineinzugeben in das Reich des Todes, um seiner Barmherzigkeit Ausdruck zu verleihen und die Menschen hinauszuziehen aus diesem Reich. Wir wissen nicht so ganz genau, was die Träger dazu veranlasste, stehen zu bleiben. Vielleicht war es die Berührung der Trage durch den Herrn Jesus, vielleicht ihr Erstaunen darüber. Vielleicht hatten sie auch bemerkt, dass der Herr etwas Besonderes tun wollte. Doch was nun geschieht, ist sehr bemerkenswert. Er sagt: Steh auf. Und er lässt diesen Jüngling aufstehen. Ostern beginnt schon hier. Lange vor Ostern hat Jesus schon mal etwas gemacht, was auf Ostern hindeutet. Mitleid, Barmherzigkeit ist stark wie der Tod, ist stärker als der Tod. Barmherzigkeit hat deshalb auch ganz viel mit Ostern zu tun. Gottes Barmherzigkeit rettet zuallererst und zuallerletzt vor dem ewigen Tod. Das ist die Breite, die Höhe und die Tiefe seiner Barmherzigkeit. Gott wäre kein Gott der Barmherzigkeit, wenn er das Menschheitsproblem des ewigen Todes nicht durch seine Auferstehung gelöst hätte. Und das hat er getan. Und das wird hier schon angedeutet. Jesus ist Herr über den Tod. Er ist der Herr, er ist der barmherzige Gott. Es ist schon ganz relativ auffällig, wenn man noch den Abschnitt vorher liest und danach liest, dass hier in dieser Geschichte bei Jesus ein Namenswechsel vorgenommen wird. Er wird vorher immer als Jesus bezeichnet und ab hier immer wieder auch als Herr. Der Herr. Warum? Weil er der Herr ist, weil er der Herrscher über Leben und Tod ist, weil er den Tod besiegt hat und weil sich darin seine Barmherzigkeit erweist. Nun hatte ich am Anfang die Frage gestellt, warum sich gerade diese Geschichte von Jesus, dieses Wunder so schnell und so stark ausbreitete, sodass man in ganz Judäa von Jesus redete. Und in Vers 16 sehen wir einen Hinweis. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Besucht. Sie sehen, diese Leute sehen Jesus hier als einen großen Propheten an. Wisst ihr, welches der größte Prophet war für die Israeliten? Wisst ihr das, wer von ihnen als der größte Prophet überhaupt angesehen wurde? Für die Juden ist es Elia. Warum auch immer. Und vielleicht klingelt es da auch bei dem einen oder anderen, auch Elia hat ein Kind auferweckt. Auch Elia trifft die Witwe am Stadttor. Und der Prophet im Namen Gottes, so wie er gewirkt hat, so wirkt auch Jesus. Und es steht genauso auch in dem Text von Elia, Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Das ist ein wörtliches Zitat aus der Elia-Geschichte. Nur ist Jesus etwas mehr als Elia und nicht nur etwas, er ist mehr. Denn Jesus spricht nur ein Wort und es geschieht. Elia musste da eine ziemlich lange Zeremonie veranstalten, damit der Sohn wieder gesund wird und Gott darum bitten. Aber Jesus spricht nur ein Wort und der Junge wird wieder lebendig. Er ist der wahre Prophet, er ist der wahre Messias. Man könnte auch noch einen Bezug zu Elisa herstellen, dem anderen großen Propheten, denn auch er hat den Sohn einer Frau auferweckt und er war dabei ganz in der Nähe von Nain, nämlich, ich habe es vorhin kurz erwähnt, in Schunem. Und auch er hat sich um eine Witwe gekümmert vorher. Und deswegen ist auch interessant, dass gleich nach der vom letzten Sonntag, nach der Alassia-Rede, also wo Jesus das Alassia einsetzt, weil er Jesaja-Text zitiert und dann sagt, jetzt erfüllt sich's, da sagt er noch was anderes und das untermauert das nochmal, dass er ein Prophet ist und dass er in der Tradition von Elia in erster Linie und auch in der Tradition von Elisa steht. In Lukas 4 steht nämlich, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elias, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu einer Witwe, nämlich zu der nach in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Wer also die Geschichte Israels kennt, der hört hier mit, und die Juden von damals kannten diese Geschichte, dass es sich bei diesem angekündigten Propheten der Endzeit nur um Jesus handeln konnte. Um den zweiten Elia. Jesus als der zweite Elia. Das war ihnen mehr als deutlich. Und dann sagten sie hier noch etwas, nämlich Gott hat sein Volk besucht. Und das ist ein Synonym für Gottes sichtbare Barmherzigkeit. In Rut 1, Vers 6 steht, da machten sie sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und zogen aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sein Volk besucht hat und ihnen Brot gegeben hat. Oder auch beim Lobgesang des Zacharias wird dieser Terminus in dem Zusammenhang mit Gottes Barmherzigkeit gestellt. Aber daneben, dass hier Gottes Barmherzigkeit groß gemacht wird, weil er sein Volk besucht hat, heißt das natürlich auch, dass Gott den Messias geschickt hat. Der Messias ist da. Gott hat sein Volk besucht. Der zweite Elia ist da. Jesus erweist sich einmal mehr und auch mehr als deutlich als der angekündigte Messias. Und ein für alle Mal brennt er den Leuten ein, dass er ein barmherziger Messias ist, der sich kümmert um die Menschen, die verloren gehen. Jesus ist also mehr als ein Vorbild für uns. Spürt ihr Barmherzigkeit? Da weint ein Kind. Jesus ist also mehr als ein Vorbild für uns. Er ist der Erretter. Er ist die personifizierte Barmherzigkeit. Und deshalb ist auch für uns Barmherzigkeit möglich, wenn der barmherzige, auferstandene Messias in uns lebt und in uns seine Barmherzigkeit wirkt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du so unaussprechlich barmherzig warst, dass du so unglaublich mitgefühlt hast, dass du Mitleid hattest, sodass du gelitten hast am Kreuz auf Golgatha für uns, für jeden Einzelnen von uns und für die ganze Welt. Und ich danke dir, dass du in uns lebst und leben möchtest und mehr Raum gewinnen möchtest. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir zu dieser Barmherzigkeit gelangen, die du in uns wirken willst, einfach dadurch, dass wir dir mehr Raum geben in uns. Herr, werde du größer in uns, werde barmherziger in uns. Lass uns Menschen sein, wo du durch uns jammern kannst. Und zwar im Sinne, dass uns andere jammern. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir jeder von uns sich die Barmherzigkeit schenken lässt für sein unmittelbares Umfeld. Ich glaube, dass du ganz viel bewirken kannst, wenn wir dir den Raum geben und diese Barmherzigkeit in uns groß wird für die Menschen, die um uns herum sind, dass du dadurch ganz viel bewirken kannst. Deswegen möchte ich bitten, dass es geschieht. Ja, und ich möchte dir danken, dass du der Messias bist, dass du dich als der Messias erweist, nicht nur damals, auch heute, dass du noch heute so barmherzig bist und dass du noch heute Wunder tust. Hab vielen Dank dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass wir durch dich Kinder des Vaters im Himmel sein dürfen. Danke dafür. Amen.